Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Andreas, heute möchte ich beginnen mit einem Thema, das mich aktuell sehr beschäftigt, und zwar
Du warst beim Zahnarzt. Die
Zähne. Ja. Du hast eigentlich sehr schöne Zähne. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Ich schaue in letzter Zeit immer auf die Zähne. Gestern war ich zum Beispiel bei einem Italiener und der Kellner hatte fantastische Zähne. Die Bedeutung der Zähne ist nicht zu unterschätzen. Also gut, das Problem, das mit meinem Zahnarztbesuch verbunden ist, es waren irgendwie zwei links, Sie merken es vielleicht, ich murmel ein bisschen, es hängt eigentlich die gesamte linke Gesichtshälfte herunter.
Das schaut schlimm aus.
Ich schaue grauenhaft aus.
Was haben Sie gemacht beim Zahnarzt?
Ich weiß es nicht, ich habe eine Narkose gekriegt. Warum? Ich bin ja nach wie vor benommen. Und weil ich eben benommen bin.
Ja, betrifft es nur dein Mundwerk oder auch den Geist?
Ja, bei alles.
Alles. Also, bitte um Nachsicht, liebe Zuhörer.
Wieso sagst du bitte um Nachsicht? Du bist ja
fit. In deinem Namen.
Also, lieber, übernimm bitte alles heute. Ja. Es ist eine Andreas Tschukuel-Folge. Ich wusste natürlich, dass ich heute zum Zahnarzt gehe. Und deswegen habe ich gestern mit dir telefoniert, lieber Andreas, und habe gesagt, du bestimmst die Folge. Dann hast du ein Thema gewählt, das du gleich vorstellen wirst, wo ich wahrheitsgemäß gesagt habe, da werde ich sehr viel dazulernen. Ich lege das gleich offen. Alles, was ich heute persönlich von mir geben werde, ist außerhalb meiner Wohlfühlzone, weil das Phänomene sind, die doch eigentlich eher, denen doch vornehmlich wenn, dann du begegnest und ich im Seltener. Und zwar, worüber wollen wir heute sprechen?
Ja, Christian, lass mich davor sagen, wir machen ja diese Aufzeichnung diesmal extrem früh, wenn wir das offenlegen dürfen. Wir hätten eigentlich erst nächste Woche die Aufzeichnung machen sollen. Allerdings wäre es da zu einer Kollision mit meinem Urlaub gekommen. Und erlaube mir diesen genialen Einstieg in unser Thema. Kollision ist nämlich das Thema der heutigen Folge. Und wir möchten uns anschauen, die Figur des sogenannten Kollisionskurators.
Ich unterbreche dich sofort, obwohl ich nicht denken kann, was hat bitte die Kollision mit deinem Urlaub zu tun?
Na, wenn wir
mit wem kollidierst du?
Also die... Der Urlaub nächste Woche wohin wäre kollidiert mit der Aufzeichnung.
Nein, das darf man nicht sagen.
Nein, ich bin in Sizilien. Übrigens, bei der Buchung des Urlaubs ist mir übrigens Folgendes eingefallen. Du wirst dich erinnern können, im letzten Jahr habe ich einen Urlaub gemacht und wir waren auf einem Boot unterwegs.
Ich kann mich nicht erinnern, weil ich war nicht dabei.
Nein, aber an die Anekdote, die ich dir danach schon erzählt habe. Und wir hatten dort da gab es also eine Stereoanlage und die konnte man per Bluetooth mit meinem Handy verbinden. Und ich wollte Musik machen, habe verbunden und hatte gerade die letzte Folge aus unserem Podcast irgendwie an am Handy. Und plötzlich in dieser wunderschönen Bucht ertönt laut für alle hörbar: Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht.
Ja. Skipper
hat sich gewundert, aber es war schön.
Das sehr,
war
schön.
Sehr schön.
Ja. Gut, nein, also sag es bitte nochmal, weil das war sehr flott. Du redest heute über den
Kollisionskurator.
KK, Kollisionskurator. KK. Was ist das überhaupt?
Ich glaub,
was ist
ein Kurator? Wir sollten kurz damit beginnen, zu erläutern, was ist eigentlich ein Kurator? Und dürfen dazu sagen, wir wollen uns ja heute auch in der Betrachtung des Kollisionskurators auf das Verlassenschaftsverfahren beschränken. Natürlich spielen diese Kuratoren in vielen Rechtsbereichen eine Rolle, aber wir sind im Erbrecht, wir sind im Verlassenschaftsverfahren und auf das wollen wir fokussieren. Und einleitend kann man sagen, ja, der Kurator ist ein gesetzlicher Vertreter einer Person und wird vom Gericht bestellt. Ich sage das jetzt einmal ganz ungenau. Und wir können grundsätzlich folgende Typen von Kuratoren voneinander unterscheiden.
Entschuldige, wieder langsam. Also jemand kann selber aus Gründen wie zum Beispiel Minderjährigkeit oder Geschäftsunfähigkeit agieren und braucht einen Vertreter, den das Gericht bestellt.
Das ist dann eben der Kurator. Aber die Gründe, die für die Bestellung zur Bestellung führen, die können verschiedenst sein und danach unterscheiden wir auch in den einzelnen Typen der Kuratoren. Aber ich glaube, die oberste und wichtigste Unterscheidung zwischen den Kuratoren ist einmal jene: Es gibt den Verlassenschaftskurator und es gibt andere Kuratoren im Verlassenschaftsverfahren. Und die sind voneinander deswegen zu unterscheiden, weil der Verlassenschaftskurator, den wir schon öfter im Podcast erwähnt haben, ein Vertreter der Verlassenschaft selbst ist. Der Verlassenschaft, dieser juristischen Person. Er vertritt die Verlassenschaft, er verwaltet das Vermögen der Verlassenschaft und so weiter. Und dann gibt es andere Kuratoren, die keineswegs die direkte Aufgabe haben, die Verlassenschaft zu vertreten, sondern sie vertreten Parteien im Verlassenschaftsverfahren. Also das muss man einmal ganz grundsätzlich voneinander unterscheiden. Und deren gibt es unterschiedliche Kuratoren, die wir uns jetzt vielleicht grob anschauen, bis wir uns dann konzentrieren auf den Kollisionskurator.
Okay, okay, verstehe ich. Also wir reden nicht, um es zu wiederholen, über den vom Gericht bestellten Vertreter der Verlassenschaft, sondern wir blicken auf die Männlein und Weiblein, auf die Personen, theoretisch wohl auch auf die juristischen Personen, die an diesem Verfahren beteiligt sind, denen also der Gerichtskommissär und das Gericht begegnet. Und das führt ja eben, deswegen habe ich zu Beginn gesagt, du hast ja da viel mehr Erfahrung, das mit denen zu tun. Denn du als Gerichtskommissär, der Notar als Gerichtskommissär, bist ja ein Organ, nicht wahr? Wenn man so will, ein Vertreter des Gerichts und hast die Frage der allfälligen Notwendigkeit der Initiierung zu einer Bestellung eines solchen Kurators ja wohl schon die erste Frage zu beobachten
von Amts wegen. Ja, ja, genau, oder? Richtig. Also, du, ja, das ist so, wobei das ja gesetzlich nicht direkt geregelt ist.
Wenig
wir haben im Außerstreitgesetz den Paragraph 156, der übertitelt ist mit Vertretungsvorsorge und wo festgehalten ist, dass das Verlassenschaftsgericht über die Bestellung von Kuratoren zu wachen hat. Mhm. Das heißt, das ist an sich nicht die Aufgabe des Gerichtskommissärs, sage ich jetzt einmal nach 156,
nach dem Wortlaut. Das
Verlassenschaftsgericht.
Nur das Gericht ist ja versteckt.
Ne? Das Verlassenschaftsgericht, sagst du, ist versteckt. Der Gerichtskommissär.
Am Berg Athos, der sitzt ja im Kloster.
So ist es und ist natürlich an manchen Punkten wird es dann dem Verlassenschaftsgericht auch sichtbar, aber zunächst einmal, der Akt ist beim Gerichtskommissär, der richtet die Todesfallaufnahme und so weiter, wir haben darüber schon gesprochen. Mhm. Erkennt die Rechtsverhältnisse, die Verwandtschaftsverhältnisse, die Vertretungsverhältnisse und dem sticht natürlich gegebenenfalls als erster und nicht dem Verlassenschaftsgericht ins Auge, dass wir da vielleicht uns um die Vertretungsvorsorge, aus welchem Grund auch immer, wir kommen dann dazu, kümmern sollten. Und was macht der Gerichtskommissär dann? Er legt den Verlassenschaftsakt dem Gericht vor mit einem Bericht und mit einer Anregung, dass zu prüfen ist und gegebenenfalls eben ein entsprechender Kurator vom Gericht, vom Verlassenschaftsgericht zu bestellen ist. Ja.
Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, welche Arten der Kuratoren,
gibt es da? Also der 156 Außerstreitgesetz verweist auf den Paragraph 5 Außerstreitgesetz und dort sind die einzelnen Kuratoren, die jedenfalls übrigens im Verlassenschaftsverfahren immer vom Verlassenschaftsgericht zu bestellen sind, genannt. Und das können wir uns jetzt einmal anschauen. Und zwar, das ist der Paragraph 5 Absatz 2, da geht es los. In welchen Fällen ist den Kurator zu bestellen? Und zwar von Amts wegen vom Verlassenschaftsgericht. Er ist zu bestellen, wenn dem gesetzlichen Vertreter einer Partei die Vertretung wegen eines Interessenswiderspruchs untersagt ist. Dazu kommen wir dann gleich, weil da ist schon der Kollisionskurator angesprochen. Ja, das ist ja unser Fall, ne? Weiters, an eine Partei nur durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt werden könnte und sie infolge der Zustellung zur Wahrung ihrer Rechte eine Verfahrenshandlung vorzunehmen hätte, insbesondere das zuzustellende Schriftstück eine Ladung enthält. Der Zustellkurator, ignorieren wir das, nicht so wichtig für die Praxis aus meiner Sicht.
Naja, hin und wieder, das sind also diese Fälle nicht, wo die Partei irgendwie verschwunden ist im asiatischen Raum. Nicht? Habe ich ja auch vor, auf Sinnsuche.
Ja, wobei, da bist, da bist du ja schon eher beim Abwesenheitskurator. Ach, zu dem kommen wir auch noch. Ne? Das liegt nah beisammen. Aber ich setze noch kurz fort, wenn du gestattest. Ja.
Bitte.
Für die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters ist zu sorgen, wenn eine Partei noch nicht geboren ist.
Mm. Der Nasciturus, der Zugeborene.
Noch nicht geboren ist. Weiters, wenn die Person oder der Aufenthalt einer Partei unbekannt ist.
Ist das jetzt mein
Asenaufenthalt? Das ist dein Abwesenheitskurator.
Ist das sicher? Nicht das die Zustellungsgeschichte?
Ja, der Zustellkurator, der übernimmt ja wirklich nur die Zustellung. Also wenn es sich in der erschöpfen würde, wenn ein wirklich nur zuzustellen ist. Aber in aller Regel brauchst du dann einen Abwesenheitskurator, weil meistens irgendwelche Rechtshandlungen daran knüpfen.
Ja,
also
ja.
Das,
ich verstehe. Nur die Zustellung und das geht weiter dann. Ja. Das heißt, man kann, wenn ich nach Asien abhau, wird einfach in meinem Namen, wenn ich das auf den Punkt bringen darf, und vielen Dank, dass ich da heute wirklich so viel von dir lernen darf, wird dann in meinem Namen, obwohl ich dort irgendwo, ich weiß nicht, im Dschungel herumkugle, wird hier in meinem Namen mit Wirkung für mich rechtlich agiert.
Ja,
das Gericht sagt nicht etwa, wir warten, bis der wieder auftaucht, sondern da gibt es schon den Abwesenheitskurator.
Genau, genau so ist es. Und übrigens, diese Kuratoren sind näher geregelt im 7. Hauptstück des ABGB, nämlich in den Paragraphen 277 fortfolgende. Und da kommen diese Kuratoren auch vor. Der Kurator für den noch nicht Gezeugten, den haben wir noch nicht erwähnt, der noch nicht Gezeugte,
was der noch nicht
das bedeutet.
Der noch nicht Gezeugte, den haben sie neu eingeführt.
Das ist der sogenannte Posteritätskurator. Wenn zum Beispiel ein noch nicht geborenes Kind, Klammer, das vielleicht nie geboren wird, das wissen wir unter Umständen noch nicht, des Erben der Nacherbe, der Nachvermächtnisnehmer sein soll, dann wird für diese noch nicht geborene Person ein Posteritätskurator bestellt.
Okay, entschuldige, aber du sagst das so immer so wunderschön, aber es versteht einfach kein Mensch, weil es so schnell geht. Noch einmal ganz langsam, es gibt die Möglichkeit, das werden die meisten auch nicht wissen, dass ich nicht nur meinen Sohn zum Erben einsetze, sondern, ich glaube, wir haben es schon einmal erwähnt, sondern auch anordne, wer in der Zeit, wenn dann mein Sohn gestorben sein wird in 40 Jahren, der nächste Erbe von mir sein soll, der Nacherbe. Mhm. Und diese Anordnung ist auch dann wirksam, wenn mein Sohn noch gar keine Kinder hat, weil er erst 10 Jahre alt ist. Und dann stellt sich die Frage jetzt im Verfahren, naja, wer nimmt die Interessen wahr des vielleicht einmal Existierenden und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist der von dir, sag's noch einmal, du sagst es so
doch. Posteritätskurator.
Mein Gott, da muss mein Zahnarzt, das ist so fantastisch.
Posteritätskurator. Ich wollte jetzt nur bei dem nicht so lange stehen bleiben, aber danke, dass du das noch ein bisschen verständlicher gebracht hast. Also, und dann haben wir den Abwesenheitskurator und dann gibt es noch den Kurator für einen Unbekannten. Was soll denn das bedeuten? Das kann dann sein, wenn eine noch nicht bestimmbare Person ein Vermächtnis bekommen soll, zum Beispiel.
Verstehe ich
nicht. Bestimmt sich erst in weiterer Folge.
Ne?
Gibt es eine OGH-Entscheidung, zum Beispiel der spätere Hofübernehmer, der bekommt irgendein Vermächtnis. Wer das ist, das wissen wir heute noch nicht, das wird sich erst herausstellen. Und bis sich das herausstellt, brauchen wir einen Kurator für die unbekannte Person.
Fantastisch.
Und irgendwann stellt sich der heraus und dann ist ihm halt das Vermächtnis zu übergeben. Ich will das nicht. Das sind ein bisschen kuriosere Kuratoren, muss ich sagen, die jedenfalls aus meiner praktischen Beobachtung eigentlich wirklich kaum vorkommen. Der Abwesenheitskurator, möchte ich noch kurz draufbleiben, weil den haben wir jetzt schon erwähnt, der ist schon interessant und der kommt durchaus immer wieder vor, weil die Situation haben wir doch regelmäßig. Und da erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, da ist eine Dame in Wien verstorben. Ich war zuständiger Gerichtskommissär und die hat ein relativ großes Vermögen hinterlassen, aber auch sehr übersichtlich. Das war einfach ein Wertpapierdepot mit über 1 Million Euro.
Nein, das waren sicher 10 Millionen. Du tust immer Gift ab.
Also es war zumindest 1 Million Euro und hat einen Sohn gehabt. Und wir haben den Sohn nicht gefunden. Wir wussten aber, dass es ihn gibt. Also Voraussetzung für die Bestellung des Abwesenheitskurators ist ja, dass wir wissen, jedenfalls nach der Aktenlage, dass es eine Person gibt. Wir haben den Namen, wir haben das Geburtsdatum, wir wissen, dass der existiert. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist eben der Aufenthalt. Da muss man natürlich zuerst recherchieren, wie weit da die Nachforschungspflichten übrigens des Gerichtskommissars gehen, ist immer ein bisschen unklar, weil natürlich ganz schnell darfst du den Abwesenheitskurator nicht bestellen, weil der ja natürlich auch, da werden wir noch dazu kommen, Kosten dann für den Kuranten bedeutet. So, aber wir haben den Sohn nicht gefunden. Wir wussten, dass der in Deutschland ist, in München ist, irgendwie die Adresse, das hat man irgendwie, aber der hat auf Zustellungen nicht reagiert. Abwesenheitskurator wurde bestellt und der hat sich dann auf den Weg gemacht und hat dann wirklich den Sohn in einem Kellerloch in irgendeinem Haus in München gefunden und das mit ihm besprochen und ihm am Schluss die Erbschaft übergeben. Ja.
Wieso? Im Moment. Der Abwesenheitskurator hat dann den Abwesenden gesucht? Das ist das seine Aufgabe? Der Abwesende soll ja den...
Aha. Nein, der
Abwesende. Der ist der Kurier der Kaiserin. Der reitet durch die Welt und sucht den
Abwesenden. Ja, nach Möglichkeit. Ja. Der Abwesenheitskurator hat natürlich einerseits die primäre Aufgabe, die entsprechenden Verfahrenserklärungen abzugeben, Verlassenschaftsverfahren, die Erbantrittserklärung und so weiter, einfach diese Position entsprechend wahrzunehmen. Aber er hat auch die Aufgabe, wobei man darüber schon auch diskutieren kann.
Ja, ich verstehe es gerade nicht, aber ich bin ein Laie bei diesem Kuratorium.
Wieso muss der denn? Wenn du sagst, der Abwesenheitskurator hat die Interessen des Abwesenden wahrzunehmen, ist in seinem Interesse bestellt, dann kann man daraus schon ableiten, dass ein wesentliches Interesse des Abwesenden natürlich auch darin besteht, dass er gefunden wird. Und daher hat der Abwesenheitskurator aus meiner Sicht, und das wird auch jedenfalls in der Praxis so gehandhabt, die Aufgabe, nach Möglichkeit den Abwesenden zu suchen. Also die Reise nach München, das war ein bisschen speziell, das wird man jetzt nicht immer machen. Aber das ist so der Abwesenheitskurator. Aber jetzt kommen wir, Paragraph 277 Absatz 2, zu unserem Kollisionskurator.
Ja, der liegt dir am Herzen und mir heute auch.
Der liegt uns am Herzen, weil wir eben diese Folge heute,
die Collision, anderen liegen mir ja eine auch Kollision. Wer kollidiert Herzen. Denn da?
Wer kollidiert
mit wem zusammen?
Ich darf einleitend die Bestimmung vorlesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die mal vor Augen halten. Ein Kurator ist auch dann zu bestellen, wenn die Interessen einer Minderjährigen oder sonst im Sinne des § 21 ABGB-schutzberechtigten Person dadurch gefährdet sind, dass in einer bestimmten Angelegenheit ihre Interessen jenen ihres gesetzlichen Vertreters oder jenen einer ebenfalls von diesem vertretenen anderen Minderjährigen oder sonst schutzberechtigten Person widerstreiten, Klammer, Kollision, da halte ich jetzt einmal. Das heißt, stellen wir uns das kurz vor, die häufigsten Fälle sind die Fälle, wo ein gesetzlicher Vertreter, ein Elternteil, ein minderjähriges Kind vertritt im Verlassenschaftsverfahren oder auch, das ist natürlich auch denkbar, dass zum Beispiel ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter jemanden vertritt und beide eine erbrechtliche, pflichtersrechtliche Position im Verlassenschaftsverfahren haben. Und dann habe ich eben eine Angelegenheit, nämlich dieses Verlassenschaftsverfahren, in dem der Vertreter, der gesetzliche Vertreter, involviert ist, aber auch die von ihm vertretene Person. Und in so einer Konstellation spricht man sofort von einer sogenannten formellen Interessenkollision. Da liegt gleich eine formelle Interessenkollision vor. Ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Der Ehegatte stirbt und hat seine Ehegattin und das gemeinsame Kind, noch minderjährig, zu welchen Quoten noch immer, zu Erben berufen. Im Verlassenschaftsverfahren tritt die Ehegattin als berufene Erbin im eigenen Namen auf und als gesetzliche Vertreterin des minderjährigen Kindes, das ebenso zum Erben berufen ist. Das ist eine Situation, in der man sofort von einer formellen Interessenkollision spricht. Und es ist aber so, dass nicht schon das Vorliegen so einer formellen Interessenkollision sofort dazu führt, dass vom Gericht ein Kollisionskurator zu bestellen ist, der diese formelle Interessenkollision auflöst, sondern, ständige Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs. Es bedarf ein bisschen mehr, es bedarf einer sogenannten materiellen Interessenkollision zwischen den beiden. Und das erkläre ich gleich, was das ist. Als Voraussetzung dafür, dass hier wirklich ein Kollisionskurator statt des Elternteils, statt des gesetzlichen Vertreters die Vertretung des Minderjährigen übernimmt. Also ein Beispiel noch einmal, die sind beide Erben, damit haben wir eine formelle Interessenkollision, noch keine materielle. Jetzt geht es aber um schwierige Erbteilungsfragen, die möchte ein Erbteilungsübereinkommen schließen. Und zwar eines, wo nicht ganz klar die Erbquoten umgesetzt werden, sondern wo sich eben verschiedene Erbteilungsfragen und dann auch Bewertungsfragen stellen. Da sind dann sofort die Interessen des Kindes konkret gefährdet, weil natürlich der gesetzliche Vertreter eigene Interessen an der Erbteilung hat und damit nicht mehr gut imstande ist, auch die Interessen der Vertretenen, des vertretenen Kindes ausreichend zu berücksichtigen. Und in so einer materiellen Interessenkollision ist dann eben ein Kollisionskurator für das Kind zu bestellen.
Ja, das war jetzt ein schöner Textbaustein von dir. Ich bin ja heute für die Fragen zuständig und für die Zähne. Das Erste, was mir hier auffällt, oder wie soll ich sagen, was ich gern bemerken würde, ist die wirklich sehr grundlegende Bedeutung unserer Themenstellung. Sie betrifft ja potenziell alle Fälle des Todes eines Ehegatten bei Existenz von minderjährigen Kindern. Nicht? Also diese Konstellation, wir haben minderjährige Kinder, der frühe Tod, der Unglücksfall ist natürlich das Schrecklichste, was es gibt. Einer der beiden gesetzlichen Vertreter der Minderjährigen, der Vater oder die Mutter, wird aus dem Leben gerissen und schon stellen sich danach mit Blick auf die minderjährigen Kinder diese Fragen. Lass mal das sacken. Das heißt, je nachdem, wer sie sind, nämlich eine Mutter, ein Vater, dann wird sie das oder sollte sie das interessieren, oder sie sind ein Rechtsanwalt oder Notar, der hin und wieder letztwillige Verfügungen betreut, berät und dann, so wie ich halt hin und wieder einmal im Jahr, und dann muss man auch genau aufpassen, wenn die Mandanten vor ihnen sitzen und sie machen ein Testament für Mandanten, die minderjährige Kinder haben, also wie ich immer wieder sage und du auch, wir machen das Testament, wir konzipieren das Testament nicht mit Blick auf die Situation in 50 Jahren, wenn die dann nach der statistischen Lebenserwartung gestorben sind, sondern wir konzipieren das Testament mit Blick auf den Ziegelstein, der vielleicht irgendwo dann runtersaust. Mhm. Und das bedeutet, dass diese kleinen, wunderbaren Geschöpfe minderjährig sind, wenn der Papa oder die Mama versterben sollte. Und dann haben wir dein Thema. Mhm. Und für den Testamentsberater, dazu werden wir nachher noch kommen, ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit zu wissen, was das im Verfahren bedeutet, an Vorteil, an Nachteil und so weiter. Richtig? Mhm. Ist ja alles richtig. Dann hätte ich noch gerne eine Bemerkung gemacht. Das finde ich schon auch spannend jetzt für die formellen Feinspitze oder die verfahrensrechtlichen Feinspitze, nämlich den Aspekt, da gibt es Minderjährige, also ich rede jetzt die ganze Zeit über den Minderjährigen. Du hast das eh schon erwähnt, es gibt auch den Geschäftsunfähigen, der volljährig ist, aber aus gesundheitlichen Gründen geschäftsunfähig ist. Den blenden wir jetzt einfach nur aus, damit wir nicht verwirrt werden. Wir denken an die Minderjährigen. Und diese Minderjährigen, die stehen ja unter dem besonderen Schutz der Gesetze. Wie läuft das ab? Die haben ihren Vertreter, die Eltern eben im einfachsten Fall. Und die Eltern sind aber nicht völlig frei, sondern nach einem ausgeklügelten, wunderbaren System werden auch die Eltern potenziell überwacht durch das sogenannte Pflegschaftsgericht. Mhm. Das örtlich zuständige Bezirksgericht als Pflegschaftsgericht und bei Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung würden die Eltern eben die Zustimmung des Pflegschaftsgerichts benötigen. Das heißt, am Bezirksgericht Innere Stadt sitzt der Herr Bezirksrichter Dr. Christian Rabel, den es nicht gibt, weil der bin ich und ich bin kein Bezirksrichter. Und der wäre zufällig halt nach der Buchstabenzuteilung und nach der sachlichen Zuständigkeit der zuständige Pflegschaftsrichter. Warum beschreibe ich das? Diese minderjährigen Kinder, die uns also da vor Augen stehen, die hätten potenziell einen zuständigen Pflegschaftsrichter. Und nun kommst du auch gleich wieder du ins Spiel, haben wir ein Verlassenschaftsverfahren und wir haben potenziell die Notwendigkeit, dass das Gericht zum Schutze des Minderjährigen tätig wird, einen Kurator bestellt, und dann ist aber der Verlassenschaftsrichter zuständig.
Ja, ja.
Also ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber ich verstehe es eigentlich gar nicht. Warum ist da der Verlassenschaftsrichter zuständig? Ah, ist es natürlich, also es ist so ganz klar.
Geregelt, ja.
Und was muss eigentlich der Pflegschaftsrichter dann tun? Muss der irgendwie informiert werden? Ich stelle mir jetzt Folgendes vor, was ja nicht sein muss, nämlich gleiche Zuständigkeit, örtliche Zuständigkeit des Pflegschaftsgerichts, muss ja nicht sein. Ja? Verlassenschaftsgericht ist gewöhnlicher Aufenthalt des Verstorbenen und Pflegschaftsgericht ist gewöhnlicher Aufenthalt des Minderjährigen. Mhm. Aber jetzt im einfachsten Fall, selbes Gericht, möglicherweise sogar der gleiche Richter, die gleiche Richterin, aber möglicherweise auch eben nicht. Und dann weiß halt die Richterin A, die Pflegschaftsrichterin, dass bezüglich eines Minderjährigen, das weiß vom Café oder ich weiß nicht was, also von der Schnatterei in Pausenhof, dass da verlassenschaftsanhängig ist und dass ein Minderjähriger, der eigentlich in ihre Schutzzuständigkeit fiele, da jetzt einen Kurator kriegt, den der Verlassenschaftsrichter bestellt. Wir haben nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht, entschuldige, wenn ich dich so direkt frage, weißt du eigentlich, was da der Hintergrund ist? Ist das einfach, warum die Zuständigkeit da beim Verlassenschaftsgericht liegt? Hat man sich gedacht, das ist dann einfacher oder alles in einer Hand? Oder?
Ja, letzteres vermute ich, habe das ehrlich gesagt jetzt nicht historisch studiert, aber es liegt schon nahe, dass natürlich das Verlassenschaftsgericht, das von Anfang an den Blick hat in das Verlassenschaftsverfahren, in die dortigen Verhältnisse, in die dortigen Vertretungsfragen und möglichen Interessenkollision, hier eben den primären Blick darauf hat und auch rasch reagieren kann und angemessen reagieren kann. Wenn du dir vorstellen würdest, dass im Fall einer, also das Pflegschaftsgericht kann ja aus seiner Rolle heraus das Verlassenschaftsverfahren zunächst überhaupt nicht beobachten, das Pflegschaftsgericht, das zuständig sein würde für das minderjährige Kind, und wäre ohne dies angewiesen, dass vom Verlassenschaftsgericht dann vom Gerichtskommissar eine entsprechende Anregung in Richtung des Pflegschaftsgerichts kommen würde.
Ja, aber wäre das nicht viel sauberer?
Ja, aber es wäre jedenfalls umständlicher.
Kann es dann nicht Konstellationen geben, in denen eben der Verlassenschaftsrichter, du wirst ja gleich drauf kommen, Interessenkollision, einen Kollisionskurator bestellen muss, für Vorgänge, zu denen dann womöglich der Verlassenschaftsrichter eine Entscheidung treffen muss? Und ist es dann nicht so, dass die Handlungen des Kollisionskurators, wenn die den Bereich der ordentlichen Verwaltung verlassen, der Genehmigung
des... Das Pflegschaftsgericht.
Ja, wo? Das Pflegschaftsgericht?
Das Pflegschaftsgericht.
Aber hallo,
jetzt wird es ja kurios. Man kann darüber natürlich diskutieren. Es ist natürlich interessant, was du da jetzt ansprichst, weil gehen wir es durch, damit es verständlich wird, wie hier die Zuständigkeiten sind. Nicht? Also wir hätten diesen einfachen Fall, Erben sind die überlebende Ehegattin und das gemeinsame minderjährige Kind. Zunächst einmal alles in Ordnung, formelle Interessenkollision. Jetzt geht es um die Erbteilung und es soll ein Erbteilungsübereinkommen abgeschlossen werden.
Das heißt, es wurde noch niemand bestellt, weil formell
es wurde noch niemand bestellt.
Das heißt, das Verlassenschaftsgericht sagt, gibt keinen Grund, das sagt gar nichts, es braucht niemand bestellt werden. Dann spitzt sich der Fall zu, man will sich einigen, macht ein
Erbteilungsübereinkommen. Wobei man sagen muss, es ist schon die Frage, ab welchem Zeitpunkt sich das zuspitzt. Jetzt gehen wir es vielleicht wirklich in ganz kleinen Schritten. Jetzt geben die beide Erbantrittserklärungen ab. Ja, nämlich die Mutter im eigenen Namen und als gesetzliche Vertreterin namens des minderjährigen Kindes. Natürlich werden hier bedingte Erbantrittserklärungen abgegeben, weil eine unbedingte Erbantrittserklärung für das minderjährige Kind wäre genehmigungspflichtig und würde nicht genehmigt werden vom Pflegschaftsgericht. Ja. Ja? Sprechen wir jetzt nicht über die Unterschiede der Erbantrittserklärungen, das hatten wir in einer anderen Folge bereits. So, jetzt haben die diese Erbantrittserklärungen abgegeben, bedingte. Nunmehr hat der Gerichtskommissär die Inventarisierung der Verlassenschaft durchzuführen. Es erfolgen Schätzungen, es wird das Vermögen erhoben und er stellt sich jetzt schon die Frage, ob allein schon bei dieser Vermögenserhebung und bei der Bewertung und so weiter, ob nicht hier schon die materielle Interessenkollision beginnt, wenn also hier dann eigentlich nur unsere Mutter hier durchaus bestimmend einwirken kann auf diesen Inventarisierungsprozess. Also das ist die erste Frage, muss ich vielleicht schon ab der Abgabe der bedingten Erbantrittserklärung einen Kollisionskurator bestellen? Übrigens vielleicht auch aus dem Grund, weil ja zu diesem Zeitpunkt auch Folgendes passiert: Mit Abgabe der Erbantrittserklärung sind die Erben ja auch nach § 810 ABGB befugt, die Verlassenschaft zu vertreten und zu verwalten. Also da kann man dann schon ein bisschen was tun mit der Verlassenschaft, kann da vielleicht auch schon eine Interessensgefährdung für das Kind gegeben sein. So, also der Zeitpunkt, das ist eigentlich gar nicht leicht, den festzumachen.
Ich hätte das auch jetzt, wenn ich dir so zuhöre, aber ja. alles, was ich sage, habe ich heute eh schon den Disclaimer gemacht, ist spontane Emanationen. Warum eigentlich nicht bereits materielle Interessenkollision vor Abgabe der bedingten Erbantrittserklärung? Die bedingte Erbantrittserklärung ist unwiderruflich, der Minderjährige pickt im Verfahren. Wer weiß, ob das überhaupt ein Nachlass ist, der sich lohnt. Er wird am Ende die Kosten, ja, bis zur Höhe der übernommenen Aktiven doch tragen oder müssen. Oder
ja, nicht, aber Achtung, da hast du natürlich recht, auch eine bedingte Erbantrittserklärung kann gefährlich sein. Auch die muss wohl überlegt sein. Ja. Nur wenn wir so eine Konstellation haben, brauche ich dafür keinen Kollisionskurator meines Erachtens, weil da geht es nur rein um die Interessen des minderjährigen Kindes und das Problem entsteht hier nicht aus einer Kollisionsüberlegung mit den Interessen der Mutter und da bedürfte es möglicherweise der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung wieder der bedingten Erbantrittserklärung. Nicht? Also wenn das zum Beispiel ein klar überschuldeter Nachlass wäre, dann meines Erachtens müsste auch die bedingte Erbantrittserklärung pflegschaftsgerichtlich genehmigt werden. Das wäre eher die Frage. So eine Interessenkollision bei der Abgabe der Erbantrittserklärung sehe ich nicht. Es sei denn, das kann natürlich sein, die Quoten sind unklar. Natürlich. Also in dem Moment, wo man das Testament gemeinsam auslegen muss in die eine oder andere Richtung, sofort eine materielle Interessenkollision. So, jetzt gehen wir diesen Inventarisierungsprozess durch und am Schluss steht das Erbteilungsübereinkommen. Die Ehegattin soll die Liegenschaft bekommen, dafür bekommt das Kind ein Barvermögen, wie auch immer, es wird irgendwie geteilt. Da brauche ich natürlich auf jeden Fall schon den Kollisionskurator, dann wird das Erbteilungsübereinkommen abgeschlossen zwischen Kollisionskurator und der Mutter als Erbin.
Kollisionskurator im Namen des Kindes,
mit der
Mutter als Vertragspartner.
Und dieses Erbteilungsübereinkommen, und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, ist aufschiebend bedingt in seiner Wirksamkeit. Das ist nicht gleich wirksam, sondern das bedarf, weil wir im 167.3 im außerordentlichen Wirtschaftsbetrieb sind. Das ist ja was Besonderes und nichts Alltägliches, um das sehr, sehr knapp zu definieren. Bedarf zu seiner Wirksamkeit der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Und ja, also diese Genehmigung erteilt nicht das Verlassenschaftsgericht, sondern der Akt wandert dann zum Pflegschaftsgericht, das sich vielleicht im gleichen Gerichtsgebäude befindet, aber vielleicht auch woanders, je nach Aufenthalt des minderjährigen Kindes. Und da kann man sich natürlich schon...
Oder es gibt überhaupt nur einen Bezirksrichter und dann setzt der sich einfach einen anderen Hut auf.
Ja, richtig.
Unter Anführungszeichen.
Ja, natürlich. Ja. Das ist gut, so ist es mit den Zuständigkeiten. Aber
also was natürlich schon wahnsinnig kurios ist, sage ich dir, oder empfinde ich so, sage ich jetzt einmal, warum... Noch einmal, der Kollisionskurator wird bestellt, wie du uns belehrt hast, vom Verlassenschaftsgericht. Das Verlassenschaftsgericht sucht diese Person aus. Gut so. Wenn dann in weiterer Folge der Kollisionskurator Vertretungshandlungen für den Minderjährigen setzt, ich werde langsamer, weil ich mich konzentrieren muss und der Speichel runtertropft, Vertretungshandlungen setzt, die irgendwie außerordentlich sind, braucht der aber die Genehmigung vom anderen Richter, vom Pflegschaftsgerichter.
Ja. Ja.
Also das wäre so gut. Lassen wir es jetzt dabei bei dem Punkt, oder? Weil ich verstehe es nicht, warum das die Legeverränder so
geht. Aber da stellt sich natürlich die Frage in dem Moment, wo ich erkenne, dass am Schluss es auch für dieses Erbteilungsübereinkommen eben einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung bedarf, ob nicht dieser besondere Schutz schon natürlich an der vorherigen Stelle, nämlich bei der Frage, brauche ich hier konkret einen Kollisionskurator, maßgeblich sein könnte, sollte, sodass ich sage, na, brauche ich wirklich einen Kollisionskurator in dem Fall, wo dieses Erbteilungsübereinkommen dann eh noch einmal im Sinne des Schutzes des Minderjährigen überprüft wird. Aber das Gesetz sieht so vor, dass es da, wenn du so willst, einen doppelten Schutz gibt, nicht? In der Vorbereitung und im Abschluss des Erbteilungsübereinkommens und dann noch einen Ex-Post-Blick
schon vom Komplex. Schon spannend, jedenfalls für uns beide. An der Stelle eine Bemerkung von mir oder eine Überprüfung von mir, bevor ich dir wieder das Wort überlasse, nämlich, ich glaube, es ist auch nicht uninteressant klarzustellen, dass wenn die Voraussetzungen für die Bestellung eines Kollisionskurators gegeben sind, diese materielle Interessenkollision vorliegt, dann muss der bestellt werden. Findet das nicht statt, weil man sich irrt in der Einschätzung oder warum auch immer, dann ist die Vertretungshandlung, korrigiere mich, wenn das falsch ist, rechtlich unwirksam.
Ja.
Und warum sage ich das so langsam? Ich würde es gerne noch einmal kurz paraphrasieren, nämlich nicht so wie im Lehrbuch, wo dann alle sagen, naja, ist ja eh klar, ist eh klar, sondern mit Blick auf die Realität, mit Blick auf die Praxis, was das für eine enorme Rechtsunsicherheit bedeutet in Fällen, wo nicht ganz klar ist, nicht diese so eine süffige allgemeine Definition, die du gebracht hast, ob jetzt eine materielle Interessenkollision vorliegt oder nicht. Und ob es nicht eigentlich dann, meine Frage an dich als Gerichtskommissar, schon sinnvoll ist, hier eher auf der für die Parteien mühsamen, vorsichtigen Seite zu stehen und zu sagen, im Zweifel sollte man doch für einen Kurator sorgen, weil ansonsten tragen wir eine Rechtsunsicherheit in die nächsten Jahrzehnte fort. Das ist
ein ganz wichtiger Punkt, Christian. Und ich glaube auch wirklich, dass man diese Rechtsunsicherheit im Blick haben sollte und in diesen Graubereichen, die es eben gibt, im Sinne der Rechtssicherheit für die Parteien und letztlich auch für den Minderjährigen eher im Zweifel den Kollisionskurator bestellen sollte.
Ja, und für Dritte, für alle, für den Rechtsverkehr.
Für nicht? Alle, Unwirksamkeit aber hier heißt natürlich die Parteieninteressen vor allem. Und ja, da bin ich bei dir. Insofern ist das wirklich, glaube ich, für die Praxis ein wichtiger Punkt, den wir da ansprechen. Übrigens, es gibt vielleicht, wenn ich noch einen Fall schildern darf, aus der Praxis, stelle vor, folgendes Testament, es werden eingesetzt, und den Fall hatte ich, wie gesagt, wirklich in der Praxis, werden eingesetzt zu Erben zu gleichen Teilen die beiden dann eben noch minderjährigen Kinder.
Das wäre eine typische Anordnung.
Zu gleichen Teilen. Und dann gibt es Vermächtnisse zugunsten der beiden minderjährigen Kinder. Geschäftsanteile bekommt er, sie bekommt die Geschäftsanteile, er bekommt die Immobilien, sie die Immobilien und so weiter. Und es gibt eine Mutter, die Mutter ist pflichtteilsberechtigt, das ist sie. Und die würde gerne ihre beiden Kinder vertreten in dem Verlassenschaftsverfahren. Erste Frage, kann sie das? Naja, sie hat einen Pflichtteilsanspruch gegenüber den Kindern. Die sind also Pflichtteilsschuldner, die Kinder, die sie vertritt.
Also nach der Einantwortung. Vorher ist der Pflichtteilsschuldner die Verlassenschaft vertreten durch die Kinder.
Sicher, ja. Nur das Problem dieser Kollision, diese Interessenkollision beginnt natürlich sehr früh, und zwar zu Beginn des Verlassenschaftsverfahrens, wo es um die Vermögenserhebung geht und so weiter. Also meines Erachtens muss sofort ein Kollisionskurator bestellt werden. Und jetzt ist die Frage, kann hier für diese beiden Kinder ein Kollisionskurator bestellt werden oder müssen hier zwei Kollisionskuratoren bestellt werden? Grundsätzlich muss man sagen, kann auch für zwei Personen ein Kollisionskurator bestellt werden. Nur, das geht natürlich dann nicht, wenn es im Verhältnis dieser beiden Kinder, dieser beiden minderjährigen Kinder, auch einen Interessenwiderspruch gibt. Und den gab es hier im konkreten Fall, weil unklar war, ob diese Vermächtnisse an die beiden Kinder hinein- oder Vorausvermächtnisse sind. Also Vermächtnisse, die sie sich auf den Erbteil anrechnen lassen müssen. Wir haben das schon einmal besprochen, das wäre ein Hineinvermächtnis mit der Folge, dass sie letztlich wirtschaftlich wirklich halbe-halbe die Verlassenschaft erhalten oder ob es Vorausvermächtnisse sind ohne Anrechnung auf den Erbteil. Und je nachdem, wie man es gesehen hätte, wäre das die Tochter oder wäre der Sohn besser ausgestiegen, Interessenkollision auch zwischen den Kindern, das heißt zwei Kollisionskuratoren. Und jetzt interessant, weil das wird möglicherweise in der Praxis manchmal nicht gleich gesehen. Jetzt stellen wir uns kurz vor, die Mutter der beiden Kinder, dieser beiden Kinder mit diesen unklaren Vermächtnissen, wäre nicht pflichtteilsberechtigt. Die hat zu Lebzeiten einen Pflichtteilsverzichtsvertrag abgeschlossen, hat also keine eigene rechtliche Position in diesem Verlassenschaftsverfahren. Dann muss ich ja zunächst sagen, es gibt keinen Interessenwiderspruch zwischen ihr und den beiden Kindern, sondern nur einen solchen im Verhältnis der Kinder zueinander. Und es ist die Frage, kann sie, die Mutter, die beiden Kinder vertreten? Und da sagt der 277 Absatz 2 im letzten Satz.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich hätte gesagt nein.
Dass sie das nicht darf.
Nein.
Genau. Sondern es ist dann jedenfalls, auch wenn sie nicht zu den Kindern kollidiert ist, sie ist nicht geeignet, davon geht das Gesetz aus, diese Interessenkollision interessengerecht aufzulösen, dann muss auch dann für beide.
Für beide? Warum gleich für beide?
Für beide, weil die ja auch untereinander einen Interessenwiderspruch haben.
Wahnsinn, das ist
ja teuer alles. Für beide einen Kollision. Das kostet dann natürlich viel Geld. Und übrigens, da sind wir jetzt auch bei der Frage, die ich auch für sehr spannend halte. Wen bestellt man denn überhaupt? Wen bestellt das Verlassenschaftsgericht als Kollisionskurator?
Time's running up, wie immer. Wie immer geht uns die Zeit noch nicht aus, aber ich sage, das besonders spannende Thema. Wer ist zu bestellen? Und ich hoffe, du willst noch darauf hinaus, wenn ich dich jetzt unterbreche.
Bitte, nämlich, bitte.
Wenn wir uns die Frage stellen, wer ist zu bestellen, können wir vielleicht irgendwas ins Testament hineinschreiben?
Ja.
Nicht? Können wir, wenn jetzt da unsere Ehegatten, die vor uns sitzen und beraten werden, mit schreck erweiterten Augen zur Kenntnis nehmen, dass dann irgendein Fremder bestellt wird als Kurator, der kriegt dann auch eine Entschädigung? Dann wird hoffentlich von denen die Frage an uns gestellt werden, können wir das irgendwie verhindern oder können wir als diesen Vertreter schon vorgeben, nämlich den Onkel Herbert, der macht es gratis, der ist vielleicht ein Top-Jurist oder so.
Du, das ist ja in der Praxis ganz häufig so, dass in solchen Situationen dann zum Beispiel die kollidierte Mutter, der kollidierte Vater, der Vertreter dann sagt, ja, wir würden gerne einen Vorschlag bringen, so wie du sagst, da haben wir den Onkel, die Tante, wie noch immer, oder einen guten Freund der Familie, der würde es auch umsonst machen, der kennt sich auch aus in der Familie, bitte, ich rege an, dass der bestellt wird. So, und was macht da das Verlassenschaftsgericht? Das Verlassenschaftsgericht geht schlicht nach den Regeln des ABGB vor, wer ist zu bestellen und hat hier einfach nur auf die Interessen des Kindes zu achten und eine geeignete Person für das Kind zu bestellen. Und da kann es sein, dass das Verlassenschaftsgericht so einen Vorschlag aufgreift, aber es wird sich natürlich gut überlegen müssen, ob vielleicht diese Person eine besondere Nahebeziehung zu der kollidierten Person, zum gesetzlichen Vertreter hat, wo sich vielleicht die Interessenkollision gewissermaßen in dieser in Vorschlag gebrachten Person fortsetzt, dann wird es heikel. Also auf diese Neutralität ist zu achten, weil die ist Voraussetzung für die Auflösung der Interessenkollision. Ja?
Das heißt, wenn diese Person irgendwie sozusagen befleckt wäre, ebenfalls mit einer Kollision, dann wäre wahrscheinlich die Vertretung, würden wir dann theoretisch sagen, im Hörsaal unwirksam. Wissen wir jetzt nicht.
Wissen wir nicht, nein. Das
bestellt, zu Unrecht bestellt.
Das würde ich nicht so sehen.
Gibst du doch der Rechtssicherheit den Vorzug.
Ja.
Na gut.
Ja, aber diese Frage, wer bestellt wird, das ist tatsächlich von hohem Interesse und da gibt es, weil du es vorhin schon, Christian, erwähnt hast, natürlich auch manchmal Überlegungen, ich bespreche das auch oft mit Testatoren, ob wir nicht mit Blick auf mögliche Interessenkollisionen, und übrigens, da bin ich ganz bei dir, das sagen wir auch immer wieder, wenn man ein Testament errichtet, immer auch der Blick ins Verlassenschaftsverfahren. Ja. Wie läuft denn das dann ab? Und wenn es minderjährige Kinder gibt, ja Achtung, da haben wir möglicherweise Interessenkollision, wie wird denn das ungefähr sein und so weiter und kann man vielleicht die Testamentsrichtung ein bisschen günstiger gestalten, um vielleicht eine Kollision zu vermeiden und so weiter. Das sind wichtige Überlegungen.
Und vielleicht auch belehren die Gattin oder den Gatten, dass sie, wie soll ich sagen, wenn dieser Fall eintritt, dann nicht vorschnell irgendeinen Blödsinn anrichten und im Namen der Kinder Dinge tun, die a. unwirksam sind und b. ihre Glaubwürdigkeit, ihre Vertrauenswürdigkeit für das Verlassenschaftsverfahren korrumpieren. Will heißen, höchste Sensibilität in so einer Situation und in Wirklichkeit gleich Rechtsrat einholen und Begleitung einholen, die ja schon vorbereitet würde und vorbereitet werden sollte durch das Testament und die Testamentsberatung.
Aber ich glaube, dass man da im Testament schon was bewirken kann, wenngleich natürlich jede Anordnung, wer der Kollisionskurator sein möge, nicht verbindlich ist fürs Gericht. Das stellen wir gleich einmal klar. Aber das sind Vorschläge, die das Gericht schon anhört, liest und sicher erwägen wird. Und wenn du dir zum Beispiel vorstellst, es sind im Testament der Ehegatte und die Kinder gemeinsam zu Erben eingesetzt, ohne dass die Erbteilung genau vorgegeben wird. Wir wissen, es muss da letztlich dann irgendwie zur Erbteilung kommen. Und der Testator selbst, schlägt vor, eine neutrale Person, die die Familie kennt, die die Situation kennt, die die Verhältnisse kennt, dann gegebenenfalls zum Kollisionskurator des Kindes, der Kinder bestellt zu werden, kann ich mir gut vorstellen, wenn das aus der Sphäre des Testators kommt, der ein Interesse an gemeinsamen Interessenausgleich seines Ehegatten und seiner Kinder hat, dass so ein Vorschlag schon stark erwogen würde vom Verlassenschaftsgericht. Insofern halte ich es für durchaus empfehlenswert, die Frage des Vorschlags eines Kollisionskurators mit einem Testator zu besprechen und so etwas auch in die letztwillige Verfügung mit aufzunehmen.
Wobei wir betonen, dazu gibt es überhaupt keine gesetzliche Vorgabe, Regelung, Klarstellung, sondern da sind wir im Bereich der Rechtspraxis, in der Rechtsrealität und wohl ein sinnvoller Vorschlag. In dem Zusammenhang allenfalls doch zu erwähnen, eine sehr interessante Grundsatzbestimmung im ABGB, die jetzt nicht diesen Fall betrifft, aber doch dem sehr nahe steht, nämlich der Paragraph 166, der es zulässt, dass ich die Vertretung durch den überlebenden Ehegatten, zum Beispiel jetzt in unserem Beispiel, ich rede jetzt also nicht von einer Interessenkollision, sondern der eine stirbt, das Kind ist der Alleinerbe, der Ehegatte hat einen Pflichtteilsverzicht abgegeben. Der überlebende Ehegatte ist daher geradezu prädestiniert, sein Kind natürlich zu vertreten. Und hier lässt es aber das ABGB im Paragraph 166 zu, dass der Testator, übrigens auch beim Geschenk ist das genau das Gleiche, der Schenkende, anordnen kann, dass der an sich zuständige gesetzliche Vertreter ausgeschlossen ist von der Vertretung, Verwaltung dieses Vermögens, welches er vermacht, hinterlässt.
Das ist richtig, nur ich glaube, wir müssen präzise sein. Du hast es gesagt, von der Verwaltung des Vermögens kann der gesetzliche Vertreter ausgeschlossen werden. Das würde aus meiner Sicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich viel gibt, auch keine Rechtsprechung dazu, nur bedeuten jetzt mit Blick auf das Verlassenschaftsverfahren, vertreten kann dieser gesetzliche Vertreter die Kinder schon im Verlassenschaftsverfahren, wenn es keine Interessenkollision gibt, aber das ist jetzt nicht unser Thema, kann die Erbantrittserklärung abgeben und so weiter und so fort. Aber wenn es dann zur Einantwortung kommt und dann die minderjährigen Kinder Eigentümer des Nachlassvermögens werden, dann ist eben dieser gesetzliche Vertreter von der Verwaltung dieses Vermögens ausgeschlossen. Das würde ich schon so sehen. Also ich glaube, du glaubst, dass ich den gesetzlichen Vertreter auch von der Vertretung der Kinder im Verlassenschaftsverfahren ausschließen kann.
Also ich muss dazu sagen, ich habe es ja eh schon am Anfang gesagt, dass das jetzt nicht Äußerungen sind, die belastbar sind. Das sollte jeder selber recherchieren und anschauen. Aber meine juristische Logik und mein Gedankengang lässt mich an deiner Einschätzung doch zweifeln. Ja, der Gesetzeswortlaut nennt das Wort Verwaltung, aber es ist natürlich doch ein recht kleiner Schritt, Vertretungshandlungen, die rechtsgeschäftliche Wirkungen erzeugen, nicht auch darunter zu subsumieren. Wir werden das vielleicht nachschauen.
Gebe ich zu, wobei auch systematische Überlegungen dagegen sprechen. Wir der 166er gehört noch zum Kapitel Verwaltung und im 167 beginnt es die Vertretung des minderjährigen Kindes. Ich würde schon eine, aber lassen wir das offen.
Lassen
wir es offen, aber eine wichtige Bestimmung.
Der 166 ist eine ganz wichtige Bestimmung. Also es, grob gesprochen, offenbar kann man den ausschließen, von was auch immer, sagen wir jetzt von der Verwaltung, ich glaube auch von der Vertretung, aber im ABGB steht nicht drinnen, dass ich zwingend anordnen kann, der Dr. Christian Rabl ist der Vertreter gegen ein fürstliches Honorar. Mhm. Mhm. Das kann ich wohl anregen und vorschlagen. Mhm. Korrekt? Aber ich kann es nicht verbindlich anordnen. Mhm. Und ich glaube, es ist eigentlich unverzichtbar, diesen Themenbereich sich bei der Testamentsberatung umfassend vor Augen zu führen. Es ist erstaunlich, dass das so relativ wenig gibt, oder? Auch in unserer Erbrechtsblase. Denn noch einmal, in dem Moment, wo die Kinder minderjährig sind, gibt es dann diese Probleme. Und vielleicht für heute, ich will das nicht abwürgen, aber doch auch abschließend sollte man schon sagen, Andreas, da bist jetzt wieder du zuständig. Ein Kurator, den das Gericht bestellt, dem steht selbstverständlich eine Entlohnung zu.
Ja. Nämlich eine Entschädigung nach § 283 ABGB. Und
was kriegt er dann?
Was kriegt er da?
Eine Wurstzimmel oder kann man ihn bezahlen?
Also Bemessungsgrundlage bei der Kollisionskuratel ist immer das von der Kuratel erfasste Vermögen. Das ist halt der jeweilige Erbteil oder Pflichtteil oder das Vermächtnis. Das bildet dann die Bemessungsgrundlage. Und von dieser Bemessungsgrundlage steht dem Kollisionskurator, herrschende Meinung, auch klarer Wortlaut des 283 muss man sagen, eine jährliche 5%ige Entschädigung zu, wobei es dann noch eine gerichtliche Mäßigung bei hohem Wert gibt und so weiter. Da können wir, glaube ich, uns jetzt nicht so sehr vertiefen, aber das zeigt schon, da geht es um eine nicht ganz unmaßgebliche Entschädigung, die dann dieser Kollisionskurator am Ende ansprechen kann. Eine Entschädigung, die dann vom Verlassenschaftsgericht ihm zugesprochen wird und die natürlich den
Kuranten belastet. Es ginge um eine Million und dann wäre die sogenannte Regelentschädigung, wenn ich jetzt richtig rechne, für ein Jahr 50.000 Euro plus Ust.
Allerdings hätte ich gleich bei so einer hohen Bemessungsgrundlage natürlich eine gerichtliche Mäßigung, Minderung. Ja, aber nur, dass man ein
Gefühl bekommt, worum es da geht. Ich erwähne ja nur, worum es, glaube ich, sinnvoll ist und interessant ist, sich zu überlegen, ob man nicht im Testament das Ganze doch steuern kann. Im besten Interesse. Lieber Andreas, mir hat diese Folge außerordentlich viel Spaß gemacht, vor allem hat mein Sabbern aufgehört.
Ja, die Gesichtslähmung ist auch zurückgegangen.
Ich schaue wieder aus.
Du schaust gut aus. Du schaust wirklich gut aus.
Darf ich dir meine Zähne zeigen?
Wahnsinn.
Wunderschön. Vielen herzlichen Dank für heute.
Ich danke dir.
Schönen Urlaub.
Danke dir.
Ja, in Sizilien hast du, glaube ich, gesagt. Genieß es. Wir beenden jetzt diese Folge und sagen alles gut.
Lieber Christian.